Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 mit Ruben Sommer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Blackbox-Urgeschichte Genesis 1. Heute mit einer weiteren Sonderfolge, die ich euch schon länger versprochen habe, zum Thema altorientalische Schöpfungsmythen und die Bibel. Ja, und diese Thematik, das kann ich gleich zu Beginn sagen, die ist riesig. Und ich habe ehrlich gesagt keine Chance, ihr in einer Episode wirklich gerecht zu werden. Aber ich möchte euch ein paar gezielte Einblicke geben, Streiflichter, die euch helfen, diese Welt besser zu verstehen. Und vor allem möchte ich euch eine Sache mitgeben. Diese Ähnlichkeiten zwischen der Bibel und den Texten aus dem alten Orient, die wir sehen werden, sind nichts, wovor man sich fürchten müsste. Im Gegenteil. Ja, vielleicht machen sie die Bibel sogar zugänglicher. Aber macht euch dazu gerne euer eigenes Bild. Und damit lasst mich euch hineinnehmen in die faszinierende Welt des alten Orients und seiner Geschichten. Stellt euch einen verstaubten Raum im British Museum of London vor. Es ist der November 1872. George Smith, ein junger Forschungsassistent, beugt sich über eine Keilschrifttafel, die gerade erst aus den Ruinen von Ninive, der ehemaligen Hauptstadt des assyrischen Weltreichs, die am Ostufer der Tigris im heutigen Irak liegt, eingetroffen ist. Während er die Zeichen entziffert, beginnt er plötzlich zu zittern. Er liest von einem gewaltigen Schiff, das auf einem Berg strandet, von einer Taube und einem Raben, die ausgesandt werden, um trockenes Land zu suchen. Die Legende besagt, dass Smith so überwältigt war, dass er aufsprang und rief: »Ich bin der erste Mensch, der das nach Tausenden von Jahren liest.« Smith hatte den Bericht der Sintflut gefunden, aber nicht in der Bibel. In der darauffolgenden Zeit, Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, werden immer mehr Texte in Mesopotamien, dem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, ausgegraben und entziffert. Und plötzlich merkt man, viele Motive, die man aus der Bibel kennt, Schöpfung, Sintflut, sogar Turmbauten, gibt es auch in viel älteren Texten aus Babylon und Assyrien. Und das sorgt für Unruhe. Denn bis dahin war ja für viele klar, die Bibel steht für sich, sie ist einzigartig. Aber jetzt steht plötzlich eine neue Frage im Raum. Hat die Bibel diese Geschichten vielleicht einfach übernommen? Diese Diskussion eskaliert besonders durch den Assyrologen Friedrich Delitzsch, dem Sohn des von mir auch schon zitierten Franz Delitzsch, der Anfang des 20. Jahrhunderts öffentliche Vorträge hält unter dem Titel Babel und Bibel. In dieser Geschichte macht der Sohn seinem Vater wirklich nicht alle Ehre, denn in seinen Vorträgen vertritt er eine ziemlich provokante These. Er sagt im Grunde, die Religion Israels ist gar nicht so einzigartig, wie man denkt. Sie ist stark abhängig von Babylon. Viele zentrale biblische Vorstellungen, von der Schöpfung bis zur Sintflut, seien ursprünglich babylonisch. Diese Position nennt man später Panbabylonismus. Das bedeutet, Babylon ist das Zentrum und alles andere, auch die Bibel, ist nur ein Ableger davon. Ihr könnt euch vielleicht im Ansatz vorstellen, was das ausgelöst hat. Das war nicht nur eine akademische Debatte. Das war ein theologisches Erdbeben. Heute ist das besser bekannt unter dem Namen Babel-Bibel-Streit. Ja, und in diesem Streit ging es um existenzielle Fragen für den Glauben und den Wahrheitsanspruch der Bibel. Denn wenn die Bibel einfach nur ältere Mythen übernimmt, was bedeutet das dann für ihren Anspruch, Gottes Offenbarung zu sein? Und genau an diesem Punkt stand die Diskussion damals. Heute, über 100 Jahre später, schauen wir viel differenzierter darauf. Wir wissen, ja, es gibt erstaunliche Parallelen, aber die Schlussfolgerung von Delitzsch damals, die war zu einfach. Denn die entscheidende Frage ist nicht nur, gibt es Ähnlichkeiten, sondern was macht die Bibel mit diesen Ähnlichkeiten? Und genau hier hilft uns ein moderner Ansatz, wie ihn zum Beispiel auch John Walton vertritt und den ich persönlich sehr überzeugend finde. John Walton sagt, die biblischen Autoren lebten in einem gemeinsamen kulturellen Raum mit allen anderen Autoren der damaligen Zeit. Sie teilen sich einen, wie er das nennt, Cultural River. Das heißt, Israel kannte die Geschichten seiner Nachbarn. Sie dachten in denselben Bildern wie ihre Nachbarn. Sie lebten in derselben Welt wie ihre Nachbarn. Aber sie haben diese bekannten Motive nicht einfach kopiert, sondern sie haben sie theologisch neu gedeutet. Und genau das möchte ich euch in dieser Episode in groben Zügen zeigen. Die Ähnlichkeiten der Bibel zur Umwelt des antiken Orients sind nicht das Problem. Vielleicht sind sie vielmehr der Schlüssel. Denn gerade im Vergleich der Bibel mit altorientalischen Schöpfungsmythen zeigt sich, wie radikal anders die Botschaft der Bibel eigentlich ist und wie kraftvoll das Evangelium ist, das sie von Anfang an, vom ersten Wort an, entfaltet. Aber jetzt einmal von Anfang an. Um was für Geschichten geht es hier eigentlich? Ich möchte euch im Folgenden drei der bekanntesten Mythen aus der damaligen Zeit vorstellen und in einem groben Abriss erzählen. Um diesen kulturellen Raum, in dem Israel lebt und den auch die Bibel kennt und sich in ihm bewegt, diesen kulturellen Strom besser zu verstehen, müssen wir gedanklich zurück nach Mesopotamien reisen, etwa ins Jahr 2000 vor Christus. Das ist übrigens ungefähr auch die Zeit, in der man das Leben von Abraham einordnet. Und in dieser Welt gab es ein Werk, das man wirklich als eine Art Klassiker der damaligen Zeit bezeichnen kann. Das Atrahasis-Epos. Das Atrahasis-Epos ist ein altbabylonischer Schöpfungsmythos und beginnt mit dem Satz: Als die Götter Menschen waren, trugen sie die Mühsal. Was bedeutet das? Ja, die Geschichte erzählt davon, dass die Götter am Anfang der Schöpfung, noch bevor es den Menschen gab, selbst arbeiten mussten. Es gab eine Art Hierarchie unter den Göttern. Die großen, mächtigen Götter regierten über die Igigu, die niederen Götter, und diese mussten für die großen, mächtigen Götter arbeiten. Und diese Arbeit, die war alles andere als angenehm. Sie mussten das gewaltige Kanalsystem Mesopotamiens graben, also mussten die Kanäle für das Wasser, das Euphrat und Tigris mit sich führten, mit all ihren Armen ausheben, quasi als Bewässerungsanlagen, ohne die die Landwirtschaft dort gar nicht möglich gewesen wäre. Das wird geschildert als körperlich extrem harte Arbeit. Und irgendwann hatten die niederen Götter, die Igigu, dann genug. Nach 40 Jahren legten sie die Arbeit nieder. Sie verbrannten ihre Werkzeuge und zogen gemeinsam vor den Palast des Götterkönigs Enlil. Man könnte sagen, sie haben gestreikt. Die Situation eskaliert und die großen Götter müssen jetzt reagieren. Die Lösung, die sie finden, ist sehr pragmatisch. Sie brauchen Ersatzarbeiter für die Igigu, diese niederen Götter. Und genau an diesem Punkt kommt jetzt der Mensch ins Spiel. Die Erschaffung des Menschen wird im Atrahasis-Epos als eine, man kann es wirklich nicht anders sagen, ziemlich unappetitliche Angelegenheit beschrieben. Die Muttergöttin Nintu nimmt Lehm und mischt diesen Lehm mit dem Fleisch und dem Blut eines Gottes namens Ve'ila, der für die Erschaffung des Menschen geschlachtet wird. Und als wäre das noch nicht genug, spucken dann alle anderen Götter noch gemeinschaftlich auf diese Masse und daraus entsteht der Mensch. Sein Zweck ist von Anfang an klar definiert. Der Mensch ist kein Ebenbild Gottes, er ist kein Gegenüber, er ist ein Arbeiter. Ein Tragkorbschlepper, wie es im Text heißt. Also jemand, der Lasten trägt und schwere Arbeit verrichtet. Der Mensch wird erschaffen, damit die Götter endlich entlastet werden. Damit sie nicht mehr arbeiten müssen. Damit sie, überspitzt gesagt, Urlaub machen können. Doch dann entsteht ein Problem. Die Menschen vermehren sich, und zwar gut. Die Erde füllt sich und die Menschen werden laut. Das wird im Text tatsächlich so beschrieben. Die Menschen sind zu laut. Das stört den Götterkönig Enlil. Zu lästig wurde mir das Geschrei der Menschen. Infolge ihres lauten Tuns entbehre ich den Schlaf, sagt der Götterkönig Enlil zu den anderen großen Göttern. Enlil kann also nicht mehr schlafen, weil die Menschen zu laut sind. Und deshalb trifft er am Ende die Entscheidung, dass die Menschheit wieder verschwinden muss. Er entscheidet sich dazu, eine Flut zu schicken, die die Menschheit vernichten soll. Und so kommt es zur Sintflut. Im Atrahasis-Epos ist die Flut die Reaktion eines genervten Gottes, der seine Ruhe haben will. Als ein anderer großer Gott, Enki, hört, was Enlil vorhat, beschließt er, die Menschen vor diesem Plan zu warnen. Und er spricht zu Atrahasis, einem mesopotamischen König und der Held des Epos. Daher auch der Name dieser Geschichte, Atrahasis-Epos. Enki sagt zu Atrahasis, dass er ein würfelförmiges Schiff bauen soll, damit die Menschheit die Flut überlebt. Er tut das und die Flut kommt, 7 Tage, 7 Nächte, es ist eine furchtbare Begebenheit, und nachdem die Arche strandet und Atrahasis die Arche verlässt, baut er einen Altar und bringt den Göttern dort ein Opfer dar. Diese riechen das Opfer und scharen sich wie die Fliegen über dem Opfer. So wird das auf den Tafeln des Epos geschildert. Ja, soweit an dieser Stelle einmal zum Atrahasis-Epos im Schnelldurchlauf. Ich denke aber, das reicht an dieser Stelle auch, damit man die Parallelen zur Sintfluterzählung und der Geschichte von Noah aus der Bibel an dieser Stelle sehen kann. Während das Atrahasis-Epos uns erklärt, warum der Mensch arbeiten muss, beantwortet ein anderes Werk der damaligen Zeit die Frage, wie ist die Welt eigentlich geordnet worden? Darum geht es im sogenannten Enuma Elish, einem babylonischen Schöpfungsmythos. Hier begegnet uns eine ganz andere Vorstellung von Schöpfung, als wir sie in dieser Staffel aus der Bibel kennengelernt haben. Die Welt entsteht nämlich nicht durch ein ruhiges, schöpferisches Handeln, sondern durch einen gigantischen kosmischen Kampf. Am Anfang gibt es 2 Götter, Apsu und Tiamat. Apsu ist der Erzeuger und die Chaosgöttin Tiamat, welche in dieser Geschichte für das Urchaos, das Salzwassermeer, steht, die Gebärerin, die aus dem Wasser heraus alle anderen Götter gebiert. Wie bereits im Atrahasis-Epos die Menschen, werden diese Götter Apsu und Tiamat zu laut und sie wollen sie töten. Der Gott Ea erfährt von diesem Plan und greift Apsu und Tiamat an. Er tötet Apsu und errichtet auf seinem Leichnam eine Wohnung. Daraufhin droht er Tiamat, dass ihr das Gleiche widerfahren wird. Tiamat im Gegenzug gebiert eine Horde von Ungeheuern und die Götter fliehen vor ihr. Wer wird sich dem Kampf gegen Tiamat nun stellen? Der junge Gott Marduk, Sohn von Ea, will den Kampf wagen unter der Bedingung, dass er, wenn er siegreich ist, zum König der Götter ernannt wird. Die Götter stimmen dem zu unter der Bedingung, dass Marduk dafür sorgt, dass die Tempel der Götter mit genügend Lebensmitteln versorgt werden. Also auch hier wieder die Vorstellung, dass sie Urlaub machen können und nicht selbst arbeiten müssen. Und so tritt Marduk gegen Tiamat an und kämpft gegen sie. Er besiegt Tiamat im Kampf und zerteilt ihren Körper wie einen Fisch. Aus der einen Hälfte formt er den Himmel, aus der anderen die Erde. Ziemlich ähnlich, wie wir das auch aus Genesis 1 kennen, also wie beschrieben wird, was am 2. Schöpfungstag geschieht. Aber im Gegensatz zu Genesis 1 ist es hier nicht Gott, der Ordnung aus Chaos schafft, sondern die Ordnung der Welt entsteht aus dem Körper einer getöteten Chaosgöttin. Nach seinem Sieg wird Marduk König der Götter, und damit die Tempel der Götter, wie er das versprochen hat, jetzt mit Lebensmitteln versorgt werden können und die Götter nicht selbst arbeiten müssen, entwirft Marduk die Menschen, die dann von Ea geschaffen werden. Auch in dieser Erzählung ist der Mensch Sklave der Götter. Ja, es ist schon spannend, die Parallelen zwischen dem, was wir in solchen Mythen lesen und dem, was wir zum Teil in der Bibel lesen, die sind irgendwie ziemlich eng, aber dann doch wieder so weit voneinander entfernt. Es ist fast schon paradox. Ich meine, zum Teil teilen diese Mythen und die Bibel ähnliche Sprache. Zum Beispiel hier in Enuma Elish und im Genesis-Text haben wir sprachlich verwandte Dinge, die dann aber völlig andere Dinge aussagen. Wenn wir uns Genesis 1 anschauen, dann lesen wir in Vers 2 ja von der Tehom, der Urflut, die wird ja dann eben von Gott am 2. Schöpfungstag getrennt. Das Himmelsgewölbe, die Rakia, wird dazwischen geschoben. Man hat dann Wasser oben und Wasser unten. Und jetzt eben nicht nur bildlich, sondern auch sprachlich sind Tehom und die Tiamat, diese Chaosgöttin, die auch das Salzwassermeer repräsentiert, also eine Art Urflut, eng miteinander verwandt. Beide gehen auf die protosemitische Wurzel Tiham zurück, die Ozean oder viel Wasser bedeutet. Und eben von dieser Wurzel leitet sich dann auch der babylonische Göttinnenname von Tiamat ab. Das heißt, die biblischen Autoren benutzen tatsächlich ähnliche Begriffe wie ihre babylonischen Nachbarn. Sie bewegen sich in derselben sprachlichen Welt. Aber, und das ist eben entscheidend, sie erzählen mit diesen Begriffen eine völlig andere Geschichte. Denn in Genesis 1 gibt es keinen Kampf, keine Chaosgöttin, keine Gewalt. Gott spricht und aus lebensfeindlicher Umgebung wird lebensfreundliche Umgebung. Das hat dann nichts mit irgendwelchen Göttern oder Chaos oder kosmischen Kämpfen zu tun. Soweit mal zu Enuma Elish. Ich möchte euch noch ein drittes und letztes Werk kurz vorstellen. Ein Werk, das im alten Orient über Jahrtausende hinweg als eine Art Standardliteratur galt. Das Gilgamesch-Epos. Das Gilgamesch-Epos stellt die vielleicht existenziellste Frage überhaupt. Müssen wir Menschen wirklich sterben? Gilgamesch ist dabei keine rein mythische Figur. Er taucht unter anderem in der sumerischen Königsliste auf und gilt als historischer König von Uruk. In der literarischen Tradition wird er als zu zwei Dritteln göttlich und zu einem Drittel menschlich beschrieben. Ein mächtiger Herrscher, aber auch ein Tyrann, der seine Bevölkerung so belastet, dass die Menschen bei den Göttern klagen. Die Götter reagieren und erschaffen ihm einen Gegenpart, Enkidu, einen wilden Mann, der zunächst fern der Zivilisation mit Tieren lebt. Aber im Verlauf der Geschichte werden Gilgamesch und Enkidu enge Freunde. Gemeinsam erleben sie große Abenteuer, besiegen das Ungeheuer Humbaba und fordern sogar die Götter heraus. Doch dann kommt der Wendepunkt. Die Götter beschließen, Enkidu sterben zu lassen. Und an dieser Stelle verändert sich der ganze Epos. Aus einer Heldengeschichte wird ein zutiefst existenzielles Drama. Gilgamesch ist erschüttert. In Enkidus Tod erkennt er sein eigenes Schicksal. Getrieben von Angst vor dem Tod macht er sich auf die Suche nach der Unsterblichkeit. Seine Reise führt ihn an die Grenzen der Welt, über die sogenannten Wasser des Todes, die sonst nur der Sonnengott überqueren kann. Dort begegnet er Utnapishti. Und hier wird's besonders interessant, denn Utnapishti ist sowas wie der mesopotamische Noah. Vermutlich sind er und Atrahasis aus dem Atrahasis-Epos dieselbe Person, einfach in einer anderen Erzählung. Gilgamesch fragt ihn, wie hast du den Tod überwunden? Und Utnapishti erzählt ihm die Flutgeschichte. Wie er gewarnt wurde, ein Schiff baute, die Tiere rettete und nach der Flut ein Opfer darbrachte, über dem sich die Götter auch hier wieder wie Fliegen versammelten. Utnapishti hat als absolute Ausnahme Unsterblichkeit erhalten. Und er stellt Gilgamesch auf die Probe. 6 Tage und 7 Nächte soll er wach bleiben. Doch Gilgamesch scheitert sofort, er schläft ein. Gilgamesch scheitert an der einfachsten Form des Todes, am kleinen Tod, am Schlaf. Utnapishti hilft Gilgamesch daraufhin, eine Pflanze zu finden, die ihn wenigstens verjüngen kann. Aber auf dem Weg zurück nach Uruk stiehlt sie ihm eine Schlange, ähnlich wie wir die Schlange auch bei Adam und Eva haben. Und am Ende kehrt er mit leeren Händen nach Uruk zurück, ohne das ewige Leben gefunden zu haben. Aber das Epos endet nicht hoffnungslos. Am Ende wird berichtet, wie Gilgamesch auf die Mauern seiner Stadt blickt und erkennt, seine Unsterblichkeit liegt nicht im ewigen Leben, sondern in dem, was er geschaffen hat, in seiner Kultur, in seinem Werk, in seinem Vermächtnis, das von ihm bleibt. Und auch wenn sich hier in dieser Geschichte viele Details mit biblischen Erzählungen überschneiden gilt, die Bibel bewegt sich zwar im selben Cultural River, im selben kulturellen Raum, aber sie erzählt ihre Geschichte ganz anders. Denn während Gilgamesch am Ende Trost in seinen Mauern findet, zeigt die biblische Urgeschichte doch eine andere Perspektive. Der Mensch findet seine Hoffnung nicht in dem, was er baut, sondern in seiner Beziehung zu einem gerechten Gott. Und in seinem Licht, in seiner Nähe, findet er tatsächlich das wahre, das ewige Leben und muss, anders als Gilgamesch, nicht mit leeren Händen nach Hause zurückkehren. Und genau an diesem Punkt, nach all diesen Geschichten, kommen wir zum entscheidenden Moment. Denn vielleicht habt ihr beim Zuhören gemerkt, ja, die Parallelen, die sind da, sie sind nicht zu übersehen, und jetzt stellt sich die Frage, was macht die Bibel damit? Und hier wird's richtig spannend. Denn wenn wir die 3 Texte, die wir uns angeschaut haben, Atrahasis, Enuma Elish und Gilgamesch, neben die Genesis legen, dann sehen wir, Die Bibel erzählt nicht einfach dieselbe Geschichte, sondern bewusst eine andere. Schauen wir zuerst auf den Atrahasis-Epos. Dort haben wir gesehen, der Mensch wird erschaffen, weil die Götter arbeiten müssen und keine Lust mehr darauf haben. Der Mensch ist also ein Ersatzarbeiter, ein Sklave, ein Tragkorbschlepper. Und jetzt schaut man in Genesis 1 und merkt sofort, hier wird dieselbe Frage beantwortet, aber völlig anders. Warum gibt es den Menschen? Nicht damit Gott entlastet wird, nicht weil Gott Bedürfnisse hat, sondern Gott will sich im und durch den Menschen zeigen. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Er ist Stellvertreter, Repräsentant, Träger von Würde. Und plötzlich dreht sich das ganze Bild um. Nicht der Mensch dient den Göttern, sondern Gott schafft eine Welt, die dem Menschen dient. Dann in Nummer Elisch. Dort entsteht die Welt durch Kampf. Chaos gegen Ordnung, Gewalt gegen Gewalt. Marduk besiegt Tiamat und aus ihrem Körper entsteht die Welt. Und jetzt schauen wir wieder in Genesis 1. Und was passiert dort? Kein Kampf, keine Gewalt, keine Chaosgöttin. Gott spricht und lebensfeindliche Umgebung wird in lebensförderliche Umgebung gewandelt. In der Bibel dient die Schöpfung dem Leben. Die Welt ist kein Schlachtfeld, sie ist ein geordneter Raum. Ja, mehr noch, sie ist ein Tempel des höchsten Gottes, in dem er in Frieden und Gerechtigkeit mit allen seinen Geschöpfen leben will. Und dann das Gilgamesch-Epos. Dort geht es um die vielleicht tiefste Frage des Menschen. Müssen wir sterben? Gilgamesch sucht nach Unsterblichkeit und scheitert. Am Ende bleibt ihm nur das, was er gebaut hat. Seine Stadt, sein Werk, seine Unsterblichkeit liegt in seiner eigenen Leistung. Und jetzt schauen wir wieder in die Bibel, denn die Bibel eröffnet eine Perspektive, die Gilgamesch gar nicht kennt. Der Mensch findet sein Leben nicht in dem, was er baut, sondern in seiner Beziehung zu Gott. Nicht seine Mauern retten ihn, sondern Gottes Gnade. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann merken wir, die Bibel bewegt sich tatsächlich im selben Cultural River wie auch seine Nachbarvölker. Sie benutzen dieselben Bilder, dieselben Motive, dieselbe Sprache, aber sie erzählt eine völlig andere Geschichte. Eine Geschichte, in der Gott nicht abhängig ist, sondern souverän. Die Welt nicht aus Gewalt entsteht, sondern aus einem liebenden Wort. Der Mensch nicht Sklave ist, sondern ein Ebenbild, das gekrönt ist mit Würde und Herrlichkeit. Und die Geschichte, die Gott mit der Welt schreibt, geschieht nicht aus einer spontanen Laune heraus, sondern ist von Gerechtigkeit und Gnade bestimmt. Dass die Bibel diese uralten Bilder benutzt, ist eigentlich ein Zeugnis dafür, wie real und geerdet sie ist. Gott hat sich nicht einfach isoliert. Er hat sich mitten in die Geschichte der Menschheit begeben. Die Bibel ist kein Buch, das einfach so vom Himmel gefallen ist. Sie ist ein Buch, das lebt und antwortet. Dass sie im selben kulturellen Strom wie ihre Nachbarn schwimmt, ist kein Beweis für ein Plagiat, sondern für das Wirken Gottes in der Geschichte. Gott hat sich mit seinem Wort in die echte Geschichte, in die echte Sprache und in die echten Sorgen der Menschen begeben. Durch diese Geschichten wurde Israel dialogfähig und transportierte bereits damals ein Evangelium. In einer gewissen Art und Weise ist die Genesis auch die mutige Antwort eines kleinen Volkes an die Supermächte ihrer Zeit. Eure Götter brauchen Sklaven, aber mein Gott gibt den Menschen Würde. Wenn euch eure Götter hören, dann hören sie nur Lärm, aber mein Gott hört den Schrei der Ungerechtigkeit. Aber nicht, weil sie diese Geschichten erfunden hätten, sondern weil Gott sie ihnen offenbart hat, er ihnen Wahrheit und Wirklichkeit gezeigt hat. Wenn wir die Frage des Babel-Bibelstreits vom Anfang dieser Episode also nochmals aufgreifen, hat die Bibel jetzt abgeschrieben? Ist Genesis 1 und all das nur geklauter Mythos? Um es einfach zu sagen, nein. All diese Ähnlichkeiten zeigen uns vielmehr, dass die Bibel mitten in der echten Geschichte verwurzelt ist. Gott hat nicht in abstrakter Kunstsprache zu Israel gesprochen, sondern er hat ihre Kultur, ihre Bilder und ihre Fragen genutzt, um ihnen damit die Wahrheit zu zeigen, in einer Sprache, die sie verstehen konnten. Man kann sich das teilweise auch wie eine Art antike Debatte vorstellen. Die biblischen Autoren nutzen die bekannten Kulissen ihrer Zeit, um eine völlig neue Geschichte zu erzählen. Sie sagen ihren Nachbarn, ja, wir alle kennen die großen Geschichten, aber lasst uns euch erzählen, wie es wirklich war. Wer dieser Gott wirklich ist. Dass die Bibel eine Geschichte hat und mit ihrer Umwelt interagiert, macht sie nicht weniger göttlich. Im Gegenteil, es macht sie noch viel realer. Es zeigt, dass Gott dorthin geht, wo wir Menschen sind. Mitten in den Cultural River unserer Zeit. Und das gilt für Israel damals und auch für uns heute. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit einem letzten Talk-Special. Bei mir zu Gast sind Jens Kaldewey und Samuel Weber und gemeinsam sprechen wir über die Inhalte dieser Staffel, was uns bewegt hat, hören auch, wie die beiden zum Text aus Genesis 1 stehen und wir ringen gemeinsam um theologische Fragen und suchen nach Antworten. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode.